Heute möchte ich mit einem Bibeltext euch aufzeigen, den ich enorm wichtig finde für geistliches Leben und den ich sehr ermutigend finde und sehr hilfreich. Glauben, wenn ich in depressiver Stimmung bin. Würde ich euch jetzt fragen, welche Auswirkungen der Glaube an Jesus hat, dann würden Begriffe wie Friede, Freude, Dankbarkeit, Geborgenheit, Glück und so weiter genannt. Das sind alles passende Begriffe, aber die Aufzählung wäre einseitig. Der Glaube ist vielschichtiger. Er macht nicht nur glücklich. Er kann auch traurig machen. Natürlich wünschen wir uns, dass der Glaube uns übernatürliches Glück beschert und unsere Welt durch den Glauben an Jesus Christus in Ordnung kommt. Aber eben, das ist nur eine Seite der Wirklichkeit. Die andere Seite ist, dass Christen unter Schwermut und Depression leiden können. Christen können in gewisser Weise auch orientierungslos sein. Und trotzdem sind sie und bleiben sie Kinder Gottes. Oft versuchen wir Menschen für das Evangelium zu gewinnen, indem wir ihnen sagen, dass das Leben nachher besser und schöner wird. Ob das wirklich immer so ist und ob das stimmt und ob es überhaupt um das geht, das würde ich ein großes Fragezeichen dahinter machen. Und leider hat diese Wirklichkeit, dass Glauben und im Glaubensleben düstere Zeiten uns ereilen können, was wir ja dann auch sehen bei Elia, hat das in unserem Denken oft keinen Platz. Und deshalb sind wir Geschwistern gegenüber nicht besonders hilfreich, die in solchen Nöten stecken. Sie bekommen die Aufforderung, du musst halt mehr glauben. Du musst halt das und musst halt jenes, aber man kann dann eben nicht mehr müssen. Es geht einfach nicht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir zwei Verse aus dem 1. Johannesbrief genauer anschauen. Ich lese den ganzen Abschnitt, also den ganzen Abschnitt ist ein bisschen übertrieben gesagt, ich lese einfach einen Abschnitt, 1. Johannesbrief, Kapitel 3, Verse 18 bis 22, und wir werden uns besonders mit den Versen 19 und 20 heute beschäftigen. Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss durch unser Tun als echt und wahr sich erweisen. Wenn das der Fall ist, wissen wir, dass wir auf der Seite der Wahrheit stehen. Und zudem können wir damit unser Herz vor Gott zur Ruhe bringen. Denn wann immer unser Gewissen uns anklagt, dürfen wir wissen, Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Wenn unser Gewissen uns also nicht länger verurteilt, dann, liebe Freunde, können wir uns voll Zuversicht an Gott wenden und werden alles bekommen, was wir von ihm erbitten, denn wir befolgen seine Gebote und tun das, was ihm gefällt. Also wenn uns unser Gewissen nicht verklagt, aber wenn es uns verklagt, und um das geht es heute. Johannes beginnt den Gedankengang mit der Wichtigkeit der Liebe der Christen untereinander. Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Der Glaube an Jesus Christus soll praktische Auswirkungen zeigen. Das ist geradezu der Beweis dafür, dass ein Mensch in der Nachfolge von Jesus steht. Aber was soll der zutiefst angefochtene Christ mit dieser Aussage anfangen, wenn er damit gestärkt werden soll, dass er an seiner Liebe zu seinen Brüdern erkennen könne, dass er in der Wahrheit sei? Was soll er tun, wenn er diese Liebe in seinem Herzen im Moment nicht finden kann? Das ist der Ausgangspunkt der hier besprochenen Not. Es geht um die Frage, wie der so Angefochtene auch mit der Anfechtung zu der Gewissheit kommen kann, dass er dennoch aus der Wahrheit ist. Wer kennt diese Zeit in seinem Leben nicht? Man kommt sich vor wie einer, der der Sache Gottes nicht würdig ist. Die Liebe, die man leben sollte, ist gedämpft. Die Leidenschaft für Gottes Reich scheint zu schwinden. Was andere, und oft ist es auch das, was ich selbst von mir als Christ erwarten würde, kann ich gar nicht erfüllen. Irgendwie fehlen die Kraft und die Freude. Es sind nicht Sünden, die im Weg stehen. Sünden könnten ja in Ordnung gebracht werden. Und wie das geht, erklärt Johannes in seinem Brief vorher schon. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Würde Johannes in den Versen, die wir jetzt miteinander betrachten, von Sünde sprechen, die in diese Not hineinführt, dann würde er uns auffordern, diese Sünde zu bekennen und in Ordnung zu bringen. Punkt. Es gibt also depressive Zustände in unserem Leben. Es gibt eine gewisse Schwermut, eine gewisse Mutlosigkeit, die nichts mit Sünde zu tun hat. Das ist mir unglaublich wichtig, weil wenn wir in unserem Glaubensleben nur immer alles über diese Sünde definieren und wenn es jemandem nicht so gut geht, dann suchen wir die Sünde, warum es ihm nicht so gut geht. Dann haben wir einfach eine einfältige Welt, in der wir leben, die der Wirklichkeit des Lebens überhaupt nicht entspricht. Es gibt außer Sünde noch andere Dinge, die unser Leben beschweren können. Das ist oft destruktiv, immer gleich Sünden zu suchen. Und wenn jemand keine findet, was soll er dann tun? Hätte Johannes hier in diesem Zusammenhang von Sünde gesprochen, dann hätte er gesagt, dann bring die Sünde in Ordnung. Und dein Herz wird wieder ruhig. Aber offensichtlich geht es hier um etwas anderes. Es ist ein schwer zu beschreibendes Unbehagen, eine Angst, die sich breit machen will in uns. Mit dem Psalmisten könnten wir in einer solchen Situation klagen, was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Ich weiß nicht, was los ist. Es ist irgendwie eine Unruhe in mir. Und die gute Nachricht übersetzt diesen Vers so, warum bin ich so mutlos? Muss ich dem verzweifeln? Am liebsten würde man davonlaufen und sich irgendwo verkriechen. Wir fühlen uns plötzlich den scheinbaren Anforderungen des Glaubens nicht mehr gewachsen. Der Eindruck will sich festigen, dass ich kein guter Christ bin und es auch nie werden kann. Ich verklage mich selber und falle in ein tiefes, düsteres Loch. Natürlich gibt es da jemand, der sich riesig über solche Gemütszustände freut? Er freut sich, wenn wir uns scheinbar still von unserem Vertrauen zu Gott verabschieden und entfernen. Es ist der Widersacher Gottes, der sich über solche Befindlichkeiten unserer Seele freut. Denn wenn wir uns so fühlen, kann er darauf hoffen, dass wir plötzlich seinen Lügen. Es gibt keinen Gott. Du bist nichts wert und das, was Gott will, kannst du eh nicht halten und das mit dem Kreuz kannst du eh vergessen, dass wir diesen Lügen mehr Vertrauen schenken als der Wahrheit Gottes. Und deshalb warnt Petrus, seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Je schwächer und armseliger wir uns fühlen und je geringer wir von und über uns denken, desto größer wird die Chance, dass der Teufel uns verschlingt, nämlich, dass wir plötzlich ihm Recht geben. Es ist ganz schlimm, wenn uns unser Herz verklagt. Es ist eine Katastrophe. Wenn andere Christen mir verbal oder nonverbal zu verstehen geben, dass sie genauso der Meinung sind, dass ich eigentlich gar kein ernsthafter Christ bin. Und so lebe ich als frustrierter und verängstiger Christ, der hofft, vielleicht trotzdem noch in den Himmel zu kommen. Ein fürchterliches Dilemma. Und glücklicherweise zeigt uns Johannes, wie wir uns in einer solchen Situation verhalten können, wo es nicht um Sünde geht. Und er macht jetzt nicht die Analyse, das ist eben die Folge der Sünde, dann klagt euch euer Herz an. Nein, das ist etwas anderes. Johannes sagt etwas fundamental Wichtiges, wir können unser anklagendes Herz zur Ruhe bringen. Er schreibt, wir können unser Herz vor Gott zum Schweigen bringen. Vor Gott bringen wir unser Herz zum Schweigen, zur Ruhe. Und man kann auch übersetzen, wir überreden unser Herz. Dieses Wort, das in der Luther-Übersetzung an dieser Stelle mit zum Schweigen bringen übersetzt wird, finden wir auch in der Apostelgeschichte mit der Bedeutung des Überredens. Paulus, der viel Volk abspenstig machte, überredete und spricht. Das ist genau dasselbe Wort im griechischen Text. Oder wir lesen im 2. Korintherbrief, weil wir nun wissen, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Und dieses Wort gewinnen ist dasselbe Grundwort im Griechischen, überreden. Überreden, überzeugen. Die Grundbedeutung dieses Wortes ist überzeugen oder überreden. Und das ist ganz wichtig, um zu verstehen, was Johannes uns hier sagen will. Das ist sozusagen der Schlüssel zu dem, was er uns sagt. Entgegen unseren eigenen Gedanken und Gefühlen, die uns verklagen wollen, sollen wir unser Herz überzeugen, überreden. Wir sollen ihm die Wahrheiten Gottes entgegenstellen. Wir stellen unsere subjektiven Zivität, die objektiven Tatsachen Gottes entgegen oder anders gesagt, wir schenken unseren Gedanken und Gefühlen nicht zu viel Beachtung, sondern rufen uns Gottes Versprechen in Erinnerung. Wir überreden unser Herz. Wir überzeugen es neu mit der Wahrheit, die uns Gott vermittelt hat in seinem Wort. Das Fundament unseres Glaubens liegt eben nicht in unseren Gedanken und Gefühlen, auch nicht in schönen und faszinierenden geistlichen Erfahrungen, weil die können wieder in Frage gestellt werden. Ich habe jetzt eben gerade in einem Buch, bin ich am Lesen, hat jemand eine göttliche Erfahrung, die er sagt, das ist Gottes Erfahrung, da kam Licht und er hat mich aus einem Loch herausgezogen. Jahre später stellt er die Frage, gibt es Gott überhaupt? Erfahrungen. Erfahrungen sind kein Fundament. Erfahrungen können plötzlich umgedeutet werden. Das Fundament unseres Glaubens ist einzig Gottes Wort. Das ist unumstößlich. Petrus schreibt, ihr seid ja von Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, nicht in einer Erfahrung, die ist vergänglich, sondern in einem Unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Und dieses Wort ist nichts anderes als das Evangelium, das euch verkündet wurde. Das ist das Fundament unseres Glaubens. Nicht unsere Erfahrungen, nicht unsere Gefühle, sondern das Fundament ist das Wort Gottes. Hier geschieht die neue Geburt aufgrund dieses Wortes. Das Wort Gottes zeugt neues Leben und deshalb können wir mit dem Wort Gottes, mit dem Evangelium unser Herz überreden. Und das geht ganz praktisch so, dass ich meine Bibel aufschlage und wer mit dieser Schwermut oder mit solchen Gedanken, mit verklagendem Herz zu tun hat, dem empfehle ich, dass er einige Bibelstellen schon mal in seine Bibel legt und notiert und wenn dann das so weit ist, dass er dann alles beisammen hat, um sein Herz zu überreden. Ich möchte nur einige Beispiele herausgreifen. Zum Beispiel könnten wir das Johannesevangelium aufschlagen, Kapitel 1, Vers 12 und 13, wo es heißt, all denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und sie wurden Gottes Kinder weder aufgrund ihrer Abstammung noch durch menschliches Wollen noch durch den Entschluss seines Mannes. Sie sind aus Gott geboren worden. Und du kannst beten, ja, Herr Jesus, ich habe dich aufgenommen, ich weiß es genau. Und ich weiß ganz genau, ich habe das von Herzen getan. Und ich glaube an deinen Namen, den oft Menschen im Herzen angefochten sind, habe ich festgestellt, zutiefst wissen sie immer noch, dass Jesus der Sohn Gottes ist und für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist. Nur nicht für sich selbst sehen sie das nicht mehr. Jetzt müssen sie ihr Herz überreden und ich glaube an deinen Namen, danke, dass ich dein Kind bin, dass ich ein Kind Gottes bin. Und nicht, weil ich gut war, sondern weil ich aus dir geboren wurde. Es ist kein Menschenwerk, es ist Gottes Werk. Oder ich lese im ersten Kolosserbrief, es gibt nur einen Kolosserbrief, im Kolosserbrief. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Den Schuldschein, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hatten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt und damit für immer beseitigt. Und du kannst beten, danke, Jesus, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Du hast mir alles weggenommen, was mich verklagen könnte. Du bist der, der mich lebendig gemacht hat. Ich danke dir dafür. Ich glaube diesem Wort. Weil ich weiß, wenn es etwas Unumstößliches auf dieser Welt gibt, dann ist es das Wort Gottes. Oder ich schlage den Römerbrief auf. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder hohes noch unsichtbare Mächte, weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottesfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes, noch sonst irgendetwas in der Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Und du kannst beten, danke Herr, dass selbst das, was mich jetzt fertig machen will, mich von deiner Liebe nicht trennen kann. Weder hohes noch tiefes. Und das Tiefe, das ich jetzt erlebe, wird mich von deiner Liebe nicht trennen. Beliebig könnte dieses Überreden des Herzens weitergehen. Ich könnte euch noch viele Stellen aufzählen, die man lesen kann und die die Wahrheit sind. Dem verklagenden Herzen halten wir die Wahrheit entgegen. Ein Pfarrer berichtete über eine lehrreiche Erfahrung in seinem ersten Dienstjahr. Er erzählt: Als junger Pfarrer kam ich zu einer alten Frau, die im Sterben lag. Sie gehörte zur Kirche und war eine stille und treue Jüngerin von Jesus. Wie war ich erstaunt, dass sie jetzt auf ihrem Krankenbett ganz verzweifelt war. Herr Pfarrer, ich kann nicht sterben, ich gehe verloren. Meine Sünde, meine Schuld, sagte sie klagend. Und was tat ich, unerfahren wie ich noch war? Ich schalt sie, wie sie so undankbar sein könnte. Jetzt zu klagen, sie sollte doch fröhlich sein. weil sie dem Herrn Jesus gehöre und so weiter und so fort. Das war zwar gut gemeint in dieser Situation, sagt er, aber völlig falsch. Die Tochter, eine reife Christin, hörte mich vom Nebenzimmer aus. Sie kam herein, zog mich vorsichtig vom Bett der Mutter weg und sagte leise zu mir: Herr Pfarrer, nicht schelten. Mama hat Anfechtungen. Und Anfechtungen sind Zeichen von Leben. Anfechtungen sind Zeichen von Leben. Nun, die Tochter setzte sich zur Mutter ans Bett und fragte sie, wie es ihr ginge. Darauf antwortete sie, sie wäre ganz verzweifelt, sie könne nicht froh sterben. Und dann handelte die Tochter der Mutter ein Bibelwort nach dem anderen. Mama, du weißt doch, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Mama, du weißt doch, er hat uns je und je geliebt. Und sie fuhr fort und fort. Und darüber wurde die alte Mutter ganz still und froh. Und die Tochter kam zu mir zurück und sagte nur, in Anfechtung hilft nur Gottes Wort. Nur Gottes Wort. Was hat denn Jesus getan, als ihm der Teufel begegnete? Wie hat er ihm geantwortet? Nur Gottes Wort. Und kurze Zeit darauf ging die Mutter still und froh heim. Johannes sagt noch etwas enorm Wichtiges und außerordentlich Erfreuliches. Gott ist größer als unser Herz und er kennt alles. So kurz und knapp steht es im Grundtext. Er kennt alles oder er weiß alles. Gott ist größer als unser Herz, er weiß alles, und die Neue Genfer Übersetzung übersetzt diesen Vers etwas ausführlicher. Gott in seiner Größe ist barmherziger als unser eigenes Herz und ihm ist nichts verborgen. Er, der uns durch und durch kennt, sieht nicht nur unsere Verfehlungen. Es ist ganz wichtig, dass wir realisieren, dass Gott viel größer ist als mein kleines verklagendes Herz. Und dass er die totale Übersicht hat. Gott ist viel größer, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und ich denke, er ist auch barmherziger, als wir das uns denken. Und es ist erstaunlich, dass es uns gerade dann in besonderer Weise, dass er sich Gott gerade dann in besonderer Weise nährt, wenn wir verzweifelt und mutlos sind. Im Psalm heißt es, wenn sie verzweifelt sind und keinen Mut mehr haben, dann ist er ihnen nahe und hilft. Und wer weiß, kann sich in jeder Situation, wer das weiß, kann sich in jeder Situation Gott zuwenden, wie im Hebräerbrief steht. Wir wollen voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Vor diesem Thron können wir uns aussprechen. Alle, die länger im Glauben stehen, kennen Zeiten der Anfechtung, Zeiten, in denen wir verunsichert sind, Zeiten, in denen wir uns selber anklagen und an uns selber zweifeln. Doch gerade dann sollen wir uns dessen bewusst werden, dass Gott viel größer ist, als unser Herz es ist. Der Glaubende soll wissen, dass Gott ihn viel besser kennt, als er sich selbst. Gott sieht mein ganzes Leben und nicht nur meine momentane Gefühlslage. Gott erkennt alles. Er weiß alles. Kann man auch übersetzen. Er sieht mein ganzes Leben. Er sieht, wie ich ihm mein Leben anvertraute. Er sieht, wie ich ihm über Jahre nachgefolgt bin. Er sieht, wie ich Sünden in Ordnung gebracht habe. Er sieht, wie ich Versuchungen widerstanden habe. Er sieht alles. Und er sieht auch, dass ich ihn liebe. Das wird am Leben des Petrus überaus deutlich. Jesus prophezeite Petrus vor seiner Kreuzigung, dass er ihn dreimal verleugnen würde. Und tatsächlich stritt Petrus dreimal ab, dass er Jesus kennen würde. Das war vermutlich die dunkelste und schrecklichste Erfahrung seines Lebens, des Lebens von Petrus. Und Petrus hätte im Erdboden verschwinden können und versinken, als er das realisierte, und er heulte wie ein Kind oder wie ein Schlosshund, sagt man ja. Doch Jesus sah nicht nur diese schlimme Tat, Jesus sah das ganze Leben und die ganze Person des Petrus. Er wusste, Petrus wird sein Tun bereuen und es wird ihm sehr leid tun. Und Jesus hatte nicht vergessen, was Petrus all die Jahre, in denen er mit ihm unterwegs war, getan hatte. Jesus wusste, dass Petrus ihn von ganzem Herzen liebte. Und Petrus hatte dafür aber keinen Tatbeweis. Er konnte es Jesus nicht beweisen. Er hat gesagt, ja, jetzt habe ich dich verleugnet, aber jetzt habe ich das und das getan, das soll dir zeigen, dass ich dich liebe. Er hatte keinen Tatbeweis. Und nachdem Jesus ihn zum dritten Mal fragte, ob er ihn lieben würde, antwortete Petrus, und das finde ich unglaublich interessant: Herr, du weißt alles. Genau das gleiche Wort, alles. Und du weißt, dass ich dich lieb habe. Ich kann es dir nicht beweisen, aber du weißt es. Wenn wir es keinem Menschen beweisen können, Gott weiß es, das garantiere ich dir. Jesus wusste alles, er wusste, wie Petrus ihn liebte. Selbst wenn er keine Beweise dafür bringen konnte. Gott kennt alles, er weiß alles. Und Jesus setzt sich noch heute für seine Nachfolger ein. Johannes schreibt das im zweiten Kapitel seines Briefes. Wir haben einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt, Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden. Und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Wenn Jesus selbst, wenn wir uns versündigen, sich bei Gott für uns einsetzt, wie viel mehr wird er es tun, wenn unser Herz uns nur verklagt? Wenn es nicht einmal um Sünde geht? Wie viel mehr wird sich Jesus auch darum kümmern? Wir haben einen großartigen Gott. Ein Gott, der uns kennt und der ein großes, liebendes Herz hat. Ein Gott, der uns nicht von sich stößt, wenn es uns nicht so gut geht. Und wenn wir in eine depressive Stimmung kommen und uns selber verklagen. Gerade wenn wir verzagt und verzweifelt sind, dürfen wir wissen, dass sich Gott uns nähert. Jesaja schreibt, so spricht der Herr, so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt, dessen Namen heilig ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen und demütigen Geistes sind, auf das ich erquicke den Geist der Gedemütigten und das Herz der Zerschlagenen. Gott lässt uns nicht hängen, wenn unser Herz uns verklagt. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen oder überreden, dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz. Und er erkennt alles und er weiß alles. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass dein Herz viel größer ist als unser Herz. Und deine Barmherzigkeit viel größer ist, als wir uns das vorstellen können. Und du siehst, wie wir uns oft auch schwach fühlen, oft vielleicht auch den Eindruck haben, dass wir vielleicht gar keine guten Christen sind, es uns irgendwie unwohl ist. Und es freut mich, dass, wenn uns unser Herz verklagt, wir unser Herz überreden können und wieder zur Ruhe finden. Wieder neu Geborgenheit erfahren. Das ist ein großes Geschenk. Und es ist ein großes Geschenk, dass du dich von uns nicht abwendest, wenn es uns nicht so gut geht, sondern dass du dich zuwendest denen, die zerschlagenen Herzens sind. Wir danken dir und beten dich an. Amen.